Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Hallo zusammen zu einer Spezialfolge von Wenden bitte. Ich freue mich, dass wir uns dieses Jahr tatsächlich nochmal hören. Und die Spezialfolgen ist unser Format, in dem wir kurzfristig auf politische Entscheidungen aus dem Umwelt- und Klimabereich schauen und die dann mit einem Expertin oder einem Experten aus dem Institut einordnen. Ja, und heute geht's um den neuen Vorschlag der EU-Kommission zum Verbrenner aus. Bisher gab es die Vorgabe, dass ab 2035 keine neuen Verbrenner in der EU mehr zugelassen werden dürfen. Das heißt, wer vorher einen Benziner oder einen Diesel kauft, darf den natürlich weiterfahren. Wer sich danach überlegt, ein neues Auto zu kaufen, würde keinen Verbrenner mehr wählen können. Ja, soweit so gut für den Klimaschutz. Aber zu dieser Regelung gab es natürlich einigen Gegenwind, unter anderem auch aus Deutschland, weshalb dann auf europäischer Ebene noch einmal über mögliche Änderungen diskutiert wurde. Und wir nehmen diese Folge jetzt heute am Freitag, den 19. Dezember auf. Dienstagabend am 16.12. hat die Kommission den angepassten Vorschlag für das Verbrenner aus verkündet. Ja, und so wie bisher soll es nicht mehr laufen. Welche Änderungen es jetzt gibt, was das für die Klimaziele bedeutet, aber auch für die Autoindustrie, das will ich heute alles mit Peter Kasten besprechen. Peter leitet hier in Berlin den Bereich Ressourcen und Mobilität. Er ist Experte für Klimaschutz und Mobilität und hat schon einige politische Prozesse in diesem Bereich wissenschaftlich begleitet. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Hallo Mandy.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst vor Weihnachten. Peter, ich habe gestern nochmal die Schlagzeilen gelesen. Da liest man sowas wie EU-Kommission will Verbrenner aus zurücknehmen. Oder die EU kippt das Verbrenner aus, die Industrie meckert trotzdem. Da würde ich gerne mal tiefer einsteigen und zuerst mal drauf schauen, warum hat die EU-Kommission überhaupt jetzt diese Verordnung zu den Flottenzielwerten, wie das ja offiziell heißt, überarbeitet?
Ja, im Jahr 26 stand ein Review an. Das ist ein Standardprozess in den meisten Klimaschutzgesetzgebungen, dass wenn ein Gesetz, eine Regulierung, eine Richtlinie beschlossen wird, dass ein paar Jahre später ein sogenanntes Review durchgeführt wird. Da schaut man, wie ist die Entwicklung beim Klima, in der Industrie, wie hat das Instrument gewirkt und dementsprechend findet halt eine Überarbeitung statt und die sollte 2026 stattfinden und man hat im Jahr Ende 24, Anfang 25 gemerkt, der Automobilindustrie in Europa geht es schlecht. Sie rutscht in eine Krise und es hat ein strategischer Automobildialog stattgefunden auf europäischer Ebene. Und dabei wurde Anfang 2025 beschlossen, das Review, also diese Überarbeitung, um ein halbes Jahr nach vorne zu ziehen. Also es ist ein Standardprozess und dementsprechend wurde da jetzt eine Überarbeitung durchgeführt.
Okay, dann lass uns schauen, was die Kommission jetzt konkret vorgeschlagen hat. Was ändert sich zum bisherigen Plan?
Es ändert sich was zu zwei Zeitpunkten. Also es wird oft Bezug genommen auf das Jahr 2035, das sogenannte Verbrenner aus. Und es gibt einen zweiten Sprung in dem Ambitionsniveau der Regulierung im Jahr 2030. Also die Regulierung gibt vor, dass die durchschnittlichen Emissionen der Neufahrzeuge über die Zeit sinken müssen. Und da gibt es alle 5 Jahre immer einen Schritt im Ambitionsniveau. Und für das Jahr 2030 ist jetzt vorgesehen, dass man nicht ab dem Jahr 2030 jedes Jahr das Ziel einhalten muss, also eine 55-prozentige Minderung der Emissionen gegenüber 2021, sondern dass die Automobilhersteller Zeit haben, im Durchschnitt über die Jahre 2030 bis 2032 das Ziel einzuhalten. Das ist also eine kleine Aufweichung. Sie haben mehr Zeit, die Emissionsminderung zu erreichen. Die zweite Änderung für den ersten Zeitraum ist, dass bis zum Jahr 2034 kleine Fahrzeuge, kleine batterieelektrische Fahrzeuge, kleine Null-Emissionsfahrzeuge einen Bonus bekommen. Die werden ein bisschen stärker gerechnet mit dem Faktor 1,3. Das ist auch eine kleine Aufweichung der Regulierung. Aber da ist halt angedacht, das ist ein schwer zu erschließendes Segment für Null-Emissionsfahrzeuge. Und dementsprechend sollen diese Fahrzeuge einen Bonus bekommen. Und das ist jetzt noch nicht das Verbrenner aus, über das viel gesprochen wird, sondern das folgt dann ab dem Jahr 2035. Da war bisher vorgesehen, dass die Emissionen der Neufahrzeuge um 100% sinken sollen, also auf Null Emissionen. Und grundsätzlich wurde da jetzt erstmal gesagt, das sollen jetzt nur noch 90% sein.
Und was hat es damit auf sich, dass Hersteller, die Autos mit Verbrennern jetzt noch verkaufen wollen, dann emissionsfreien Stahl verwenden müssen und diese mit Biokraftstoffen betanken müssen? Also da gab es ja noch viele Feinheiten in diesem neuen Vorschlag. Vielleicht kannst du das uns kurz erklären.
Also wie gesagt, wir hatten das 100%-Ziel vorher. Und jetzt wird gesagt, im Flottendurchschnitt sollen 90% erreicht werden. Und es findet eine sogenannte Kompensation statt. Und die Hersteller können sogenannte Fuel Credits bekommen. in der Höhe von bis zu 3% für den Einsatz alternativer oder erneuerbarer Kraftstoffe. Ich würde jetzt nicht in die Details reingehen. Die dürften alle Hersteller automatisch bekommen. Und dann können noch Credits erworben werden bis zu 7% für den Einsatz von emissionsarmen Stahl, made in Europe, wichtig, made in Europe. Da wird angerechnet, dass sie halt diesen emissionsarmen Stahl in der Automobilproduktion einsetzen. Da ist aber noch nicht ganz genau definiert, was ist emissionsarmer Stahl, wie sind die Anrechnungsregeln. Das wird noch in einem folgenden Rechtsakt dann definiert werden.
Und du hast die kleinen batterieelektrischen Pkw gerade angesprochen. Wie kommen die jetzt ins Spiel? Also da gibt's auch Credits. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie das funktioniert.
Also wie gesagt, die Credits für die kleinen Fahrzeuge gibt es bis zum Jahr 2034. Ab dem Jahr 2035 nicht mehr. Und die Idee ist es halt, diesen Markt für kleine Null-Emissionsfahrzeuge anzureizen und denen höheren Wert zu geben, damit die Hersteller die auf den Markt bringen. Und da ist jetzt eine Grenze eingezogen worden. Bis zu einer Länge von 4,20 Meter bekommen Null-Emissionsfahrzeuge einen höheren Anrechnungsfaktor und dementsprechend werden sie attraktiver für die Hersteller. Und ja, diese Grenze ist so ein bisschen, finde ich, ein bisschen kritisch, muss ich sagen.
Weil das ist für dich nicht klein?
Ja, wenn man sich anschaut, dass die sogenannten Kleinst- und Kleinwagen, das A- und B-Segment, die liegen so eher in der Größenordnung 4 Meter bis 4,10 Meter und die Kompaktklasse fängt so bei 4,25 Meter an, also so ein ID3, also der elektrische VW Golf, der liegt heute bei 4,26 Meter. Also da werden wir zukünftig einige Überarbeitungen der Fahrzeuge sehen, die dann wahrscheinlich genau 4,19 Meter groß sein werden oder 4,20 Meter groß sein werden, um auch von dieser Anrechnung zu profitieren.
Und diese Ziele, gelten die für jeden einzelnen Hersteller? Das würde ich gerne nochmal verstehen. Also ich bin ein Fahrzeughersteller, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Und 90% meiner Fahrzeuge müssen dann bis 2035 emissionsfrei sein. Wie funktioniert es genau?
Es funktioniert so, dass im Flottendurchschnitt 90% erreicht werden sollen. Dann gibt es individuelle Herstellerziele. Da spielt einerseits die durchschnittliche Masse der Fahrzeuge rein, aber jetzt noch eine zweite Bedingung, die eingeführt werden soll jetzt nach dem Vorschlag der EU-Kommission. Und da ist es so, dass Hersteller können Pools bilden. Also ich sage jetzt mal, Fiat und Renault können zum Beispiel mit Tesla zusammengehen. Und wenn man einen solchen Pool bildet, der jetzt nicht konzernintern ist, da steht in dem Vorschlag drin, dass diese Credits für die Nutzung von emissionsarmem Stahl und für die alternativen Kraftstoffe, für die erneuerbaren Kraftstoffe nicht gegeben werden. Und für diese Hersteller, die so diesen Pool eingehen wollen, also profitieren wollen von Herstellern, die vielleicht nur Null-Emissionsfahrzeuge auf den Markt bringen, für die gilt weiterhin das 100%-Ziel, weil die keine Credits erwerben dürfen.
Also das sind so die wesentlichen Faktoren, oder? Die du jetzt gerade beschrieben hast.
Das dürften die
wesentlichen sein. Punkte. Einmal insgesamt gefragt, wie schätzt du dann jetzt den neuen Vorschlag der Kommission ein? Wie würdest du es bewerten?
In Bezug auf den Klimaschutz ist es natürlich eine Aufweichung für den Klimaschutz. Diese 3% Credits für die erneuerbaren Kraftstoffe, wir haben es noch nicht im Detail durchgerechnet, aber dürfte jeder Hersteller bekommen. Er muss dafür auch nichts machen. Da wird einfach die erwartete Entwicklung bei den erneuerbaren Kraftstoffen angerechnet. Das ist einfach eine Aufweichung der Regulierung, muss man sagen. Bei den 7% Fuel Credits für den emissionsarmen Stahl, da ist es so, dass viele Hersteller ohnehin eine Strategie haben, zukünftig emissionsarmen Stahl einzurechnen. Es hängt dann sehr stark davon ab, wie die Definition von emissionsarmem Stahl aussehen wird. Aber auch da gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich keine zusätzliche Klimaschutzwirkung ist. Und dementsprechend muss man sagen, dieses Update der Regulierung heißt weniger Klimaschutz und ist ja auch auf sozusagen Druck unter anderem der deutschen Bundesregierung entstanden. Und wir haben im Verkehrssektor das Problem, dass wir ohnehin mit der bestehende Regulierungen schon die Klimaschutzziele in Deutschland im Verkehrssektor erheblich verfehlen. Wir hatten im letzten Projektionsbericht bis zum Jahr 2030 im Verkehrssektor eine Lücke von 170 Megatonnen. Der Sektor mit der größten Lücke zu den Zielen im Klimaschutzgesetz. Und diese Lücke wird größer. Und auch die Entwicklung nach 2030 geht langsamer bei den Treibhausgasemissionen, als bisher in den Projektionen modelliert wurde. Und da ist eigentlich die Aufgabe der Bundesregierung jetzt auch zu sagen, sie hat ja gefordert, die Flottenzielwerte in die Richtung aufzuweichen. Sie ist auf der Position, der Klimaschutz soll nicht weniger werden, wie denn jetzt die Klimaziele erreicht werden soll und die gleiche Klimaschutzwirkung erreicht werden soll.
Hm. Ja, du hast es angesprochen, ne? Der Verkehrssektor hinkt eh schon hinterher. Es ist jetzt vielleicht noch schwieriger, die Klimaziele zu erreichen. Welche Punkte wären denn für dich entscheidend, damit der Vorschlag klimapolitisch sinnvoller wird oder eingestuft werden kann?
Also ich hatte ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall eine Aufweichung. Und die Frage ist, kann man das wieder zurückholen? Ich glaube nicht. Also wir werden eine Aufweichung erleben. Aber es sind mir noch zwei Punkte wirklich wichtig. Das eine sind die Plug-in-Hybride. Bei den Plug-in-Hybriden sehen wir, und das ist mittlerweile nicht mehr nur auf so von Leasingunternehmen zur Verfügung gestellten Daten, das sind wirklich real in den Fahrzeug gemessenen Daten, die von der Europäischen Energieagentur zur Verfügung gestellt werden. Da sieht man, dass heute Plug-in-Hybride 4 bis 5 Mal so viele Emissionen verursachen, wie sie auf dem Papier haben, wie sie in diese Flottenzielwerte eingehen. Und da sollen jetzt der Berechnungsmethodik der Emissionen für die Plug-in-Hybride soll der sogenannte Utility Factor soll 2-mal angepasst werden. Ich würde jetzt nicht auf das Detail eingehen, wie das funktioniert, aber dann dadurch sollen die Emissionsdaten, die in diese Regulierung eingehen, realistischer werden. Selbst diese 2-maligen Updates bis zum Jahr 2027, also die führen zu einer geringeren Lücke zu den realen Emissionen, aber die werden diese Lücke nicht schließen. Und da finde ich, das ist wirklich ein Punkt, der muss angegangen werden jetzt in den Diskussionen um die Überarbeitung der Regulierung. Da würde ich, oder ist meine Empfehlung, wie auch immer man es macht, gibt es viele verschiedene Wege, kann man ausdiskutieren, aber dass sich die Emissionen der Plug-in-Hybride, die in die Regulierung eingehen, dass die näher an die realen Emissionen gebracht werden. Und es kann zukünftig auch so sein, dass die dann vielleicht wieder in eine andere Richtung gehen, wenn die Hersteller Plug-in-Hybride oder Range-Extender auf den Markt bringen, die wirklich emissionsarm fahren, dass auch dieser Faktor wieder besser wird. Aber erstmal ist es so, dass das wirklich Klimaschutz auf dem Papier ist, aber nicht in der Realität. Mhm. Und dass das wirklich für den Klimaschutz meiner Meinung nach in der Regulierung ein sehr großer Aspekt ist.
Ja. Also das wäre ein wichtiger Punkt, jetzt in dem nachfolgenden Prozess noch zu überarbeiten. Gibt es noch was, was dir wichtig wäre?
Das andere hatte ich ja schon teilweise angesprochen, also die Definition der kleinen Nullemissionsfahrzeuge. Ich vermute, dass dahinter steckt ein bisschen auch VW mit ins Boot zu holen oder auch Hersteller ins Boot zu holen und die, wo Hersteller aktiv sind, die auch Kompaktklasse-Fahrzeuge anbieten. Aber meiner Meinung nach ist dieser Wert zu groß. Also da sollte man nochmal überlegen, wie kann man Null-Emissionsfahrzeuge genauer beschreiben, besser beschreiben. Das ist auch wirklich die Kleinst- und Kleinwagen. Und das ist die Intention. Und die finde ich auch sinnvoll, dass man dort eine kleine Förderung einbaut. Dass das dann halt wirklich nur für diese Fahrzeuge gilt und nicht für die Kompaktklasse.
Die großen Kleinen. Okay, dann Einschätzung für die Klimaziele verstanden. Was heißt das jetzt für die Industrie? Also die hat ja stark diese Veränderung auch herbeigeführt. Ja, also wie geht's weiter mit der Elektromobilität und wie entwickelt sich das vielleicht auch deutsche Automobilindustrie?
Ich würde da nochmal einen Schritt zurückgehen von den Flottenzielwerten. Also wir sehen ja gerade, es gibt eine Krise in der Automobilindustrie und die sollten wir auch ernst nehmen. Und es wird in der Diskussion oft suggeriert, oh, wir ändern jetzt diese Flottenzielwerte und alles wird gut. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Also wir haben die Situation einfach, dass der amerikanische Markt gerade weggefallen ist. Durch die Zölle für den Import in die USA gerade erhoben werden, ist vor allem für das Premium-Segment in Deutschland ein Problem. Wir haben die Situation, dass der chinesische Markt, der für die deutschen Hersteller relevant ist, dass der stark auf Elektromobilität setzt und dort die deutschen Hersteller keine große Rolle spielen. Wir haben durch die schlechte Konjunktur in Europa und auch in anderen Weltregionen einfach eine geringe Nachfrage nach neuen Fahrzeugen. Und wir haben auch in Deutschland einfach recht hohe Produktionskosten. Und das ist so eine multiple Krise. Und jetzt durch den Ansatz, oh, wir lassen den Verbrenner länger leben oder wir lassen überhaupt, wir führen diese Technologie fort, sehe ich jetzt nicht und das sehen, glaube ich, auch viele andere Wissenschaftler. Ich habe selten eine solche Einigkeit gesehen unter Ökonominnen und Ökonomen, unter allerlei Wissenschaftlern, dass das nicht die Lösung sein kann. Also die Elektromobilität ist die Zukunftstechnologie und wir müssen es schaffen, in Deutschland und Europa in diese Technologie stärker einzusteigen, hier die Produktion hinzuschaffen in Europa, einerseits um weniger abhängig zu sein von vor allem China, aber auch um hier Wertschöpfung zu schaffen und die Industrie hier zu halten. Und dementsprechend wichtig ist es, dass wir hier auch ambitionierte Ziele haben. Also mir konnte bisher noch keiner erklären, was hilft es jetzt, den Verbrenner oder diese Technologieoffenheit so zu propagieren. Hat eigentlich bisher keiner so genau erklärt. Was ist der Vorteil davon? Vielleicht kurzfristig für die Shareholder ein Vorteil, aber mittel- bis langfristig sicherlich nicht für die Automobilindustrie in Deutschland und Europa. Und einen Punkt würde ich dazu gerne noch machen, weil du damit eingestiegen bist. Die Automobilindustrie meckert, wenn man sich das genauer anschaut. Die Hersteller haben nicht sehr stark gemeckert bei dem Vorschlag der Kommission. Wer meckert, sind vor allem die Zulieferer, weil dort natürlich der Transformationsdruck nochmal sehr viel härter ist. Hm. Also das würde ich auch gerne differenzieren, dass da nicht so eine sehr einheitliche Meinung existiert in der Industrie.
Du hast gerade so am Rand angesprochen, in China gibt es ja schon einen sehr starken Boom zur Elektromobilität. Du hast gesagt, die Absatzmärkte für deutsche Hersteller wären in Europa, USA, auch China eher geringer. Wo wären denn Chancen für die deutsche Industrie, ihre Produkte auch abzusetzen? Also wenn du sagst, das ist die Zukunft, könnte man ja nur so behaupten, aber verkauft werden muss es ja trotzdem.
Naja, also die Zukunft ist die Elektromobilität. Das ist derzeit der Markt, der wächst und der wächst exponentiell teilweise. Kann man manchmal so ein bisschen vergleichen mit Corona, wo man auch so exponentielles Wachstum nicht so ganz verstanden hat. Aber wir haben enorme Wachstumswerte. Also das heißt, wir müssen einerseits in diese Technologie rein, dann ist zumindest die Hoffnung da. Und die Chance da, auch in China gegebenenfalls wieder attraktiver zu werden. Also das haben einfach die Hersteller verschlafen, muss man sagen. Hat auch einen großen Aspekt, dass wir in der Digitalisierung den chinesischen Markt, glaube ich, nicht so ganz antizipiert haben in Deutschland. Und das zweite ist, andere Wachstumsmärkte oder was viele erwarten, ist, dass Afrika ein Wachstumsmarkt oder die nächsten Märkte werden, wo einfach Wachstum stattfinden wird. Und da sehen wir gerade auch, dass Elektromobilität irgendwie als was Positives wahrgenommen wird, als eine Chance, Wertschöpfung in die Länder zu holen, nicht mehr nur Rohstofflieferant zu sein. Es gibt dort sehr gut ausgebildete junge Bevölkerung, die wünscht sich Chancen, etwas zu entwickeln. Und der zweite Aspekt ist, dass viele Länder in Afrika sehr hohe Ausgaben haben für Rohölimporte, für fossile Importe und durch die Elektromobilität die Chance entsteht, diese zu verringern und gleichzeitig eigene Energie, die sie selbst herstellen, zu nutzen. Und zumindest ist die Wahrnehmung, die ich so in den letzten 1-2 Jahren erhalten habe oder bekommen habe, dass ja auch in Afrika das eher als was Positives, als eine Chance wahrgenommen wird. Und dementsprechend hatte ich ja vorhin gesagt, also mir ist noch nicht ganz klar, wo diese Märkte für den Verbrenner herkommen sollen, weil der geht eigentlich gerade zurück. Und dementsprechend kann die Zukunft eigentlich nur beim Null-Emissionsfahrzeug, beim batterieelektrischen Antrieb, bei den PKWs liegen. Und das ist das, wo die Industrie investieren muss und ja, was sie auch tut übrigens. Ja.
Okay, also Zukunft ist elektrisch, sagst du. Das sagen ja auch wirklich viele andere WirtschaftsexpertInnen. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Medien gelesen. Auch der sächsische Wirtschaftsminister fordert einen klaren Kurs bei der Elektromobilität und andere. Reichen denn aus deiner Sicht die politischen Signale aus, um diese Transformation Richtung Elektromobilität, wie sie eigentlich sein müsste, auch hinzubekommen?
Also was ich mir wünschen würde, ist, dass die Politik die Elektromobilität nicht schlecht redet und nicht als ein Risiko und als ein Standortfaktor negativ in die öffentliche Diskussion bringt. Ich glaube, das ist ein erster Schritt, dass man das als eine Aufgabe definiert. Wir als Gesellschaft und als Wirtschaftsstandort in Europa und in Deutschland nehmen diese Herausforderung an, diese Transformation an. Und gerade habe ich eher das Gefühl, es wird immer als negativ geframed. Also es ist, glaube ich, so was Generelles. Und dann gibt es im Pkw-Bereich meiner Meinung nach eine große Frage, das sind die Strompreise an den öffentlichen Ladepunkten. Das ist jetzt nicht die Anzahl der Ladepunkte, sondern es ist einfach relativ teuer, öffentlich zu laden. Das wäre ein Aspekt, den die Bundesregierung angehen müsste. Und das zweite ist natürlich die Unterstützung, dass in Europa und in Deutschland Batterieproduktion entsteht, dass die Fahrzeuge hier gebaut werden. Sieht man erste Ansätze, es sind auch viele Projekte gescheitert, Aber da braucht es eher eine Technologieklarheit als dieser Wunsch nach Technologieoffenheit. Und ich finde immer, das beste Beispiel für Technologieklarheit ist einfach China. Da wurde natürlich viel subventioniert und so weiter, aber es gab eine klare Strategie und man sieht, wie gut sie funktioniert hat. Mhm. Und wir sind nicht China, ich will kein politisches System wie in China, aber eine Richtungsklarheit zu haben, dass sich alle Wirtschaftsteilnehmer, die Gesellschaft darauf einstellen kann, das ist, glaube ich, zentral, dass diese Transformation ein Erfolg werden wird.
Mhm. Ganz kurzer Schwenk vom Großen ins Kleine, vielleicht nochmal so gegen Schluss, Blick auf die Verbraucherinnen, also auf uns. Was würdest du uns raten, die sich in nächster Zeit ein neues Auto kaufen wollen oder müssen, aus welchen Gründen auch immer?
Also auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind Elektrofahrzeuge gerade verdammt günstig.
Auf dem Gebrauchtwagenmarkt? Ich habe immer verstanden, dass es da kaum Modelle gibt.
Ja, also es kommen gerade immer mehr Rückläufe aus den Leasinggeschäften der Jahre 2022, 2023 auf den Markt. Also ich glaube, an dem Angebot scheitert es nicht. Es scheitert vielleicht an dem Angebot für kleine batterieelektrische Fahrzeuge. Deswegen gibt es ja in den Flottenzielwerten jetzt diesen Anreiz für die Kleinen, oder soll es geben für die Kleinen. Aber es gibt auf dem Gebrauchtwagenmarkt wirklich hochwertige neue Fahrzeuge, die im Vergleich zu den Verbrennern, die gleich alt sind, wirklich günstig sind. Das ist ein Problem für die Leasingunternehmen und für die Hersteller, weil die E-Fahrzeuge für relativ niedrige Preise abgeben müssen. Für die Verbraucher ist das gerade eine super Phase. Und wer zu Hause laden kann, wer die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden oder beim Arbeitgeber zu laden, für den ist das ökonomisch eigentlich.
Spricht nichts dagegen.
Spricht überhaupt nichts dagegen. Wie gesagt, das öffentliche Laden ist vergleichsweise teuer. Da müsste man ein bisschen genauer rechnen, was für Optionen gibt es. Aber auch da muss ich sagen, sieht man so im letzten halben Jahr einen Trend, dass die Preise zumindest ein bisschen runtergehen. Und da kann die Bundesregierung vielleicht auch noch unterstützen.
Sehr gut. Vielleicht noch zwei kurze Fragen am Schluss. Was würdest du dir wünschen bei der Diskussion zum Thema insgesamt?
Also das eine habe ich ja schon gesagt, in Richtung Politik, die Elektromobilität nicht als einen negativen Aspekt für Deutschland, für die Gesellschaft, für die Industrie immer vor sich herzutragen, sondern eher als eine Chance und als eine Transformationsherausforderung. Hat ja auch den Aspekt, dass wir uns unabhängiger machen von fossilen Rohstoffen, die in Ländern produziert werden, wo Despoten an der Regierung sind. Also ja auch positive Dinge, die damit verbunden sind. Und das Zweite, muss ich sagen, was in eine ähnliche Richtung geht, auch in Richtung Kommunikation. Ich empfinde es als wirklich ein Medienversagen, muss ich sagen, teilweise wahr, wie über Elektromobilität berichtet wird. Ich habe zuletzt in einem Beitrag jemanden gesehen, der ist zu Hause losgefahren, kam aus dem Carport, also die Möglichkeit existiert, eine eigene Wallbox zu installieren, ist dann in seinen Betrieb gefahren, wo im Hintergrund Elektrofahrzeuge standen. Also auch dort gibt es eine Lademöglichkeit, waren glaube ich so pro Tag so um die 150 Kilometer hin und zurück zur Arbeit. Also einen idealeren Use Case für Elektromobilität gibt es nicht. Und dann wurde kommentiert, ja, für diese Person ist Elektromobilität nicht möglich. Und da sitze ich vorm Stream und denke so, wie kommt ein solcher Bericht zustande? Und da kann man viele Beispiele bringen. Eine Fähre brennt mit Autotransport, da sind Elektrofahrzeuge an Bord. Und die Überschrift ist, Fähre mit Elektrofahrzeugen brennt. Und nachher stellt sich raus, naja, es haben Verbrenner gebrannt und die Elektrofahrzeuge haben halt mitgebrannt. Aber sie waren nicht der Auslöser. Und solche Dinge, also da muss man einfach sagen, es ist auch wirklich ein Medienversagen.
Okay, also auch ein realeres Bild in der Medienberichterstattung würdest du dir wünschen oder auch die positiven Aspekte, Wachstumsmärkte und so weiter auch darzustellen.
Auf jeden Fall, und es werden halt immer wieder, dieser Begriff ist mittlerweile auch viel genutzt, diese Mythen der Elektromobilität immer wieder hervorgekramt. Und wenn man die Nutzer der Elektroautos fragt, existieren die nicht. Mhm. Also wer weiß es besser als die Elektroautos fahren? Also die werden ja von Leuten vor sich hergetragen, diese Mythen, die auch keine Erfahrung damit haben. Mhm. Und dementsprechend finde ich, das wäre schon eine Aufgabe auch der Medien da irgendwie. Und es muss ja keine Jubelstürme sein, aber irgendwie eine Berichterstattung, die neutral stattfindet und in alle Richtungen informiert. Und das finde ich wirklich, kommt mir häufig zu selten vor.
Okay, dann allerletzte Frage, damit wir verstehen, wie das jetzt weitergeht nach diesem Vorschlag der Kommission. Was sind da jetzt so die nächsten Schritte in der politischen Entscheidungsfindung?
Also es war ja bisher kein Beschluss, es ist ein Vorschlag der EU-Kommission. Das ist eigentlich ähnlich zu Deutschland. zu nationaler Gesetzgebung. Die Bundesregierung und dementsprechend die EU-Kommission macht einen Vorschlag. Jetzt müssen sich im Nachgang das EU-Parlament und der Europäische Rat, da sitzen die Regierungen der Mitgliedstaaten drin, müssen sich dazu verhalten, werden sicherlich Änderungsvorschläge mit einbringen. Und am Ende wird es sehr wahrscheinlich einen sogenannten Trilog geben, wo dann Vertreter des EU-Parlaments, des Europäischen Rats und der Kommission miteinander verhandeln, zu einer gemeinsamen Gesetzgebung kommen, wo dann am Ende nochmal eine Abstimmung im Rat und im Parlament stattfinden wird. Und wie gesagt, es gibt jetzt Flexibilitäten, die eingebaut werden, die den Klimaschutzaspekt und die Richtungssicherheit für die Automobilindustrie aufweichen. Bisher in einem begrenzten Maßstab. Ich habe ein bisschen Sorge, dass in dem Verfahren diese Flexibilitäten halt noch sehr stark ausgebaut werden könnten. Und das wäre dann wirklich eine negative Entwicklung. Und ich bin gespannt, wie der Prozess laufen wird, aber das bereitet mir ein bisschen Sorge, wenn ich so die ersten Kommentare von Parlamentariern im EU-Parlament und Vertretern im Rat sehe, obwohl auch da, glaube ich, Deutschland sehr hervorgestochen ist oder deutsche Vertreter mit noch weiteren Aufweichungen, aber auch andere europäische Länder diese Regulierung eigentlich nicht so sehr aufweichen wollen. Und da bin ich gespannt, wo wir in einem halben Jahr stehen werden. Hoffentlich kann auch länger dauern. Manchmal dauert das sehr lange. Bin gespannt, wie die Verhandlungen laufen werden.
Okay, dann sind wir mit dir zusammen gespannt, hoffen das Beste natürlich für den Klimaschutz, den zu stabilisieren, hast du gesagt, nicht weiter aufzuweichen, Schlupflöcher zu schließen, Stichwort Plug-in-Hybride. Dann gibt's weitere große Aufgaben, die Strompreise an den Ladepunkten, die Batterieproduktion auch in Europa, in Deutschland zu sichern. Und ich glaube, was wir heute am meisten verstanden haben, oder ich zumindest, ihr vielleicht auch, ist einfach Technologieklarheit zu haben und Richtungsklarheit und eben auch ein positives Bild von dieser Transformation und von dem Weg in die Zukunft im Mobilitätsbereich. Vielen Dank, Peter, dass du hier warst und uns das einmal alles einsortiert hast.
Ja, bitte.
Ich will am Ende des Jahres nochmal explizit Danke sagen, weil das ja nicht ein Einzelwerk ist hier, beziehungsweise nicht nur unser Gast und ich, sondern Nadine Kreuzer ist an Bord jedes Mal als Co-Moderation, nicht in den Spezialfolgen, sondern in den normalen Folgen. Hanna Oldenburg am Öko-Institut kümmert sich um die Redaktion und die Organisation. Ja, und das ganze Team von 4000 Hertz, Lukas Marx, Charlotte Kennel, Jannik Motschke, Marie Depold sind auch alle dabei, diesen Podcast möglich zu machen. Vielen Dank euch allen und ihr, die dazu hört. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis nächstes Jahr.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.